Herzlich willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Unter dem Druck der Klimakrise versucht die Atomlobby, dem globalen Süden einen nuklearen Rettungsanker zuzuwerfen. Da es sich hierbei allerdings unübersehbar um eine Ausprägung von klassischem geopolitischem Kolonialismus handelt, wäre wohl der Begriff Aufdrängen treffender. Klima- und Anti-Atom-Aktivistinnen versuchten bei der UN-Vorbereitungskonferenz zur COP30 in Bonn mit dem neu erstellten Report »The Alarming Rise of False Climate Solutions in Africa – The Nuclear Energy Misadventure« Licht auf diese schmutzigen Manöver der Atomindustrie zu werfen. Günther Herrmeier vom Freien Radio Freistadt in Österreich war für einige Tage bei der Vorbereitungskonferenz dabei und berichtete in der Reihe »Don't Nuke the Climate« fürs Radio Freistadt. Im Folgenden hört ihr den ersten Teil der Sendung. Den zweiten Teil könnt ihr in der nächsten Ausgabe von Fokus International in 14 Tagen hören.
Ich sage ganz herzlich willkommen zur Juni-Ausgabe vom Podcast Don't Nuke the Climate. Mit mir Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr und mit
Günther Herrmeier aus dem Wendland auch wieder dabei. Schönen guten Tag.
Der wird heute eine Hauptrolle spielen, weil er berichtet über eine Vorbereitungskonferenz zur Klimakonferenz in Brasilien.
Ja, das geht ja immer darum, jedes Jahr im Juni die Konferenzen, die großen Klimakonferenzen vorzubereiten. Und die UNFCCC sitzt ja mit ihrem Hauptsitz in Bonn, teils in den alten Gebäuden der Bundesregierung, als sie noch in Bonn war. United Nations Convention on Climate Change. Und da gibt es die sogenannte SB-Konferenz, das sind die Subsidiary Body, also die Vorverhandlungen, die vorbereitende Struktur auf die großen Klimakonferenzen dann in den jeweiligen Ländern. Dieses Jahr in Belém in Brasilien im Amazonas-Delta-Gebiet. Und diese Konferenz geht halt immer über 2 Wochen, auch besucht von vielen, vielen internationalen, ich sag mal, Kolleginnen und Kollegen, Aktivistinnen und Politikern natürlich. Und das ist jetzt SB62 gewesen in Bonn. Oder was heißt gewesen? Die läuft diese Woche auch noch. Ich war jetzt letzte Woche für einige Tage da. Das Schöne ist, dass junge Klimaaktivistinnen im zweiten Jahr auch immer auf der Wiese zwischen der UN und dem Rhein ein Klimacamp veranstalten, was für viele der Beteiligten einmal immer eine schöne Auszeit oder eine abendliche Reflexionszeit und auch mit vielen eigenen Veranstaltungen und ja, Möglichkeiten, sich zu treffen und auszutauschen, ist immer sehr, sehr erfrischend und auch wichtig ist für viele, vor allen Dingen junge Menschen, junge Aktivistinnen aus anderen Ländern.
Und das Zauberwort der Vernetzung wird dort wunderbar abgebildet.
Das ist ja auch immer wieder unser Bestreben, ob nun innerhalb oder außerhalb des COP-Geländes, ist das Vernetzungsthema eins der wichtigsten auf jeden Fall. Ja.
Ja, Günther, du hast ein Interview mitgebracht mit einer der Teilnehmenden. Sie wird sich selber ein kleines bisschen vorstellen, weil das Spannende daran ist ja, Deborah kommt eigentlich aus der Antikriegsbewegung, aus der Friedensbewegung. Und du hast vor Ort ein Interview gemacht. Ich darf gleich vorausschicken. Das ist natürlich eine externe Zuspielung, tontechnisch dort und da ein kleiner Windeinfall. Einmal kommt ganz wild die Feuerwehr daher oder die Polizei, ich weiß nicht, Blaulichteinsatz, aber wie ich finde, an der richtigen Stelle.
Also es geht in dem Zusammenhang um einen neuen Report zu Afrika, der heißt »The Alarming Rise of False Solutions in Africa – The Nuclear Energy Misadventure«. Und da haben einige von unseren Mitaktivistinnen dran mitgewirkt, unter anderem Makoma Likalakala, mit der wir schon lange zusammenarbeiten und die wir auch immer wieder treffen auf den Klimagipfeln. Und Deborah war ja sehr viel involviert in die Schaffung dieses Projektes. Sie ist jetzt halt auch in Bonn gewesen und da habe ich sie kurz so befragt, wie sie dazu gekommen ist, wo sie herkommt, was ihre Organisation Tipping Point North-South ausmacht und so als Einstieg in diesen neuen Report, der unglaublich wichtig ist für die Situation in Afrika und über den wir dann ja auch noch weiter uns austauschen werden.
So, hopefully this works. We are sitting outside SB62 in Bonn. I'm here with Deborah Burton from the NGO Tipping Point North, South. Deborah, hello, nice to meet you.
Greetings, thank you.
Can you tell us a little bit about what you are doing? What is Tipping Point North, South?
So Tipping Point North South, we're a London-based small NGO. We were founded by former trade justice, tax justice and climate justice campaigners. We'd worked in bigger NGOs and we came together to do two things, to form an organisation that could work with cinema documentary that was on social justice issues as well as campaigning issues. So a little bit unusual. For the past 4 years, really since COVID actually, we decided as an organisation that we would direct our energies to this one issue, which was around military spending and military emissions. We'd worked on a couple of films that were, one was addressing the global Iraq war, the marches against the Iraq war, the global marches, a film called We Are Many. We've also worked on a cinema documentary that was to do with Palestine and the separation wall. And we were moving more and more in this militarism, anti-war work. And so for the past 4 or 5 years, our primary advocacy project has been something that we call Transform Defence for Sustainable Human Safety. And that's looking at military emissions and climate change, and it's looking at military spending and climate finance. And since Sharm el-Sheikh, we've been in these processes, COP bond, with kind of a joint primary focus. One is to bring the absence of military emissions reporting to the UN into these spaces, and increasingly to bring a wider audience, the wider environmental movement, the wider international development movement, into this story of military spending versus climate finance.
And military spending is also, and then we go into the connection with the nuclear issue, because we have all these nuclear weapons around the world, which are getting more and more dangerous, and the so-called civil use of nuclear is always very much connected to the military use of nuclear. And there's especially also here and the UN climate talks, a big push from the nuclear lobby, from the nuclear industry, for in this case Africa as a solution to the climate crisis. And in this connection you had made this, or you supported and made this report as organization Tipping Point North South, this new report, The Alarming Rise of Nuclear in Africa. How did it come to be?
So, I mean, you're absolutely right about this connection that goes from military spending, which includes the big nuclear weapon states spending on upgrading their military nuclear capacity, and of course the nuclear energy, the nuclear power plant push that's going on now around the world is primarily driven by those nuclear weapon states. So yes, there is absolutely a connection between being a nuclear weapons nation and being a nation that is promoting nuclear power. So we came to this report, which was published just ahead of Bonn, The Alarming Rise of the False Solution of Nuclear Energy Across the African Continent, through really through a couple of conversations with colleagues at Baku, the COP in Azerbaijan, a colleague from Uganda and a colleague from Burkina Faso, who separately just were pouring their hearts out about their respective countries' plans for nuclear power. And from there we decided we would do a bit of an overview of what's going on the continent in terms of the development of nuclear energy. And it was absolutely shocking to discover there's more than a dozen countries right now at various stages of looking at development for nuclear power. And so we pulled a report together, which was then far more widely shared across the continent. And we came and launched this report with a series of recommendations. And it is primarily a collective advocacy call to action on raising awareness at every possible level, especially inside these Bonn climate conference, COP climate conference spaces, that there is enormous concern across a raft of different issues about the development of nuclear power in the face of reduced climate finance for renewables, the risk management of nuclear waste that accrues from the nuclear power plants. Are these countries capable? And then you get into the politics of why this is all happening and who are in these countries promoting these memorandums of understanding and who stands to gain and who stands to lose. And it's quite clear that the winners are absolutely those companies and countries that are selling what I would call the scam of nuclear power to developing countries across Africa.
Yeah, especially, and we are also busy with that as our campaign Don't Nuke the Climate. And Makoma Lekalakala, our colleague from South Africa, wrote the foreword for this new report, which is great. Yes. And also our colleague from Russia, Vladimir Slivia, is talking about that. And we are, especially in Africa, in connection with Rosatom, they are trying to build this memorandums of understanding first and then trying to build nuclear power plants, which is happening in Egypt now. And it's also a situation where they act in a geopolitical strategy and to make other countries dependent on their energy, on their form of energy.
Yes,
In Baku and also later here, now you came in contact with our international campaign, and what do you think about it?
We sort of fell into this by accident. Safiatu, my friend and colleague in Burkina Faso, Michael Kikande in Uganda, we three were completely new to this topic. It was just a conversation in Baku, and we said we'd go away and find out more and draft something. When we shared that draft more widely, we were connected with Makoma, and we were connected with IPPNW in Germany. It was like the doors were thrown open to us. Everybody was incredibly, it was just a wonderful collaborative experience where everybody inputted into this draft about the state of play for nuclear power plants across Africa. And well, I learned many, many things from the community, but one of the things that was sent to me was the Don't Nuke Africa press conference at Baku last year. And that, you know, when you're coming to something new, my issue has mainly been military emissions and military spending, so I was very new to this. It was absolutely crystal clear how incredibly well organized people that the movement is, that continent-wide African anti-nuclear movement, but also what enormous forces everyone is up against inside this climate conference world. Because I came to understand through the Don't Nuke the Climate, Don't Nuke the Africa Network, the press conference at Baku, that the nuclear lobby is phenomenally strong inside the COP, and that is in no small part due to the fact that the UNFCCC, the whole body that is governing, you know, what we are to do on climate change, is endorsing nuclear power as a legitimate source for the energy mix. And the irony is that because funding for renewables is for the global south, and because climate finance is so mean, shamefully mean, the nuclear power industry have stepped into that vacuum. So what is an out-of-date, nobody wants dirty nuclear energy. Nobody wants it. People don't want it. But it's being sold as a false solution to the energy, certainly to the energy needs of developing countries, which is why I would actually categorize it as a scam. And so the more that the Don't Nuke the Climate Coalition, the more we can grow the Don't Nuke Africa Coalition, the more of us that are sort of standing in the way of the power of the nuclear lobby and putting these arguments out there, the better it's absolutely needed.
So now it's getting a little bit loud here. Last question, Deborah. In connection with the Don't Nuke the Climate Network, what would be your suggestion? What can we do better to work against this extremely, also fast-growing nuclear lobby?
I wouldn't say. Listen, what we know is that civil society, what the network are up against, in very many ways, it's often about money. We know that civil society across the world, especially across the global south, we're functioning collectively on relatively zero. When you look at what we're up against with the nuclear lobby. I mean, the nuclear lobby can be throwing money absolutely everywhere. They're throwing it at creating youth networks. They're throwing it at creating, I believe, is it training? So what can be done? It's very difficult. I think maybe ever more refining of messages. I mean, if I think of myself coming new to this, you know, there was the one thing that jumped out at me was, and I come from the UK, a nuclear weapon state, and we have nuclear power. Is of course this correlation between nuclear weapon states and the promotion of nuclear power. And I think to make, you know, what you are doing anyway, this to ram home the fact that we are being sold an outdated, filthy, highly expensive, highly risky energy source by a handful of countries that are simply using it as a vested interest. It's a way to lock either their countries or their companies into both geopolitical influence across the world and money. The World Bank have just agreed that they're going to be sort of bankrolling these companies. The World Bank have just agreed to include nuclear power plant development, to fund nuclear power plant development across Africa. The nuclear lobby are going to be absolutely... they're going to be going home tonight celebrating, drinking champagne. So I would say that the network have done an absolutely incredible job so far at pushing back, given that it is a David and Goliath scenario.
Yeah, and this is what we are doing here, international networking, and we will go on with that. Deborah Burton, thanks a lot for being here.
My pleasure.
And being part of this.
Thank you very much.
Soweit die Aktivistin Deborah. Und jetzt ist wieder Günther an der Reihe und wird uns den Bericht zu Nuclear in Afrika näher bringen.
Ja, kurz dazu ein Satz, bevor ich gerne einen Teil von dem Vorwort, was Makoma in diesem Bericht geschrieben hat, vorlesen würde, ist: Es ist bedauerlich, aber der Klimanotstand hat der Atomindustrie einen Rettungsanker zugeworfen. Das sozusagen kann man als große Überschrift nehmen, und das ist ein wesentlicher Punkt, der uns große Sorgen bereitet, weil die Atomlobby es auf ziemlich gute und hochbezahlte Weise schafft, diesen Rettungsanker aufzunehmen. Und um mit Makomas Worten zu sprechen, was sie aus dem Vorwort genommen hat, ist: Die Forderung nach einem gerechten Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft bedeutet, dass dieser grün, nachhaltig und sozial integrativ sein muss. In diesem umfassenden Bericht wird dargelegt, warum die Atomlobby mit diesen Forderungen nicht vereinbar ist. Er zeigt, wie die Atomlobby die Notwendigkeit untergräbt und behindert, den Netto-Nullpunkt durch 100% saubere, nachhaltige und erneuerbare Energie zu erreichen. Das ist also ja der Ansatz, der für diesen Report benutzt und auch notwendig ist. Und wir würden dann gerne in dem Zusammenhang noch weitere Punkte aus diesem Report einfach vorlesen und auch die entsprechenden Forderungen, die dann dazu kommen, habe ich 2, 3 rausgenommen, und die können wir mit Situationen in anderen Ländern, unter anderem in Deutschland, vergleichen und damit halt durch diesen Podcast gehen.
Dass die Atomoption keine für Afrika verträgliche ist in der Energy Transition, das hat ja auch Deborah vorhin so herzhaft gesagt, es sei eine Ironie, dass die Förderung Erneuerbare, dass dort ausgerechnet die Atomindustrie in dieses Vakuum hineingrätscht. Das korrespondiert sehr mit dem Rettungsanker, mit dem Symbolischen, der zugeworfen wird. Sie sagt, das ist so gemein, das ist so beschämend gemein, dass die Atomlobby das tut. Und das stimmt ja auch. Das würde ich auch unterstreichen. Das ist niederträchtig.
Ja, und das Ergebnis im Zusammenhang mit diesem Rettungsanker ist halt, dass die Energiedebatte in die falsche Richtung gelenkt wird und die Atomenergiepläne mit diplomatischen und geopolitischen Interessen verknüpft werden. Darüber hinaus erweckt die schiere Anzahl dieser Pläne auf dem gesamten Kontinent in der breiten Öffentlichkeit den falschen Eindruck, dass die Atomenergie eine vernünftige, rationale und umweltfreundliche Option ist. Das ist sie aber nicht. Stattdessen wird Afrika sowohl zu einem potenziellen Testfeld als auch insbesondere zu einem Schlachtfeld für widerstreitende geopolitische Einflüsse, die sich auch im Bereich der Ausfuhr von Nukleartechnologie abspielen. Oder besser gesagt, die Aussicht auf solche Exporte. Inmitten der umfangreichen, gut finanzierten globalen PR-Bemühungen der Atomenergie-Lobby am deutlichsten zu sehen bei den Klimatreffen, wie bei den Vereinten Nationen COPs, müssen die Nationen, die derzeit Atomenergie in Erwägung ziehen, daran erinnert werden: Atomkraft ist eine falsche Lösung für den Klimanotstand, ist nicht die globale Norm, sondern eher die Ausnahme. Das muss man immer wieder betonen, weil sich, wie eben kurz beschrieben, immer weiter das Bild manifestiert, dass wir einen großen Boom erleben würden, dass Atomenergie einen großen Teil der Energieversorgung der Welt ausmacht, was faktisch nicht so ist. Es sind noch nicht mal mehr 10%. Und um weiterzugehen, es ist nicht ratsam, dass die afrikanischen Staaten kollektiv weitere Schulden in Höhe von 105 Milliarden US-Dollar aufnehmen, um ungeeignete Pläne für die Stromerzeugung aus Atomenergie zu verwirklichen und gleichzeitig die ohnehin schon kostbaren und unzureichenden Klimafinanzierungsmittel für den Klimaschutz, die Anpassung an den Klimawandel und Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energien zu verdrängen. Das ist halt auch ein wichtiger Punkt, der die ganzen Finanzen in den Sumpf der Atomlobby versenkt, jetzt einfach von erneuerbaren und viel schneller zu verwirklichen Strukturen weggenommen wird oder vorenthalten wird. Und das sind alles Punkte, die halt auch weiter detailliert in diesem Report dargestellt werden. Und der ist einfach auch in Afrika sehr gut von den Medien aufgenommen worden. Man kann nur hoffen, dass das ja zumindest ein wenig dabei hilft, diese Diskussion neu anzufachen und auch von unserer Seite auch solidere Füße zu stellen und dementsprechend die Personen, die in Afrika zu Entscheidungen stehen, damit zu erreichen. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Report in diesem Zusammenhang.
Auf der neu generierten Webseite von Don't Nuke the Climate, einfach Don't Nuke the Climate eingeben. Dort ist dieser Bericht verlinkt. Das könnt ihr dann auch noch nachlesen. Aber Günther, ich möchte dich nicht mehr unterbrechen. Geh weiter in deinen Ausführungen.
Ja, wir hatten ja letztens der letzte Podcast im Zusammenhang mit unserer Situation hier im Wendland und Atommüll. Das ist auch ein Punkt, der in diesem Report aufgeführt wird, weil unter anderem auch Deutschland erwähnt wird mit der Situation, in der wir sind, mit der Schwierigkeit der Zwischen- und Endlagerung und so weiter. Und da wird halt jetzt in diesem Report auch der Vergleich gemacht mit den Öl- und Gasunternehmen in Ländern wie Nigeria zum Beispiel. Da ist gut dokumentiert. Und viele Aktivisten sind da sehr besorgt, dass die gleichen Albträume beim Betrieb von Atomkraftwerken und bei der Entsorgung von Atommüll wiederkehren könnte. Ich meine, wenn man sich im Niger-Delta anguckt, die ganzen Oil Spills, die da stattfinden und alles, was im Wesentlichen der Konzern Shell da verunstaltet hat, von Menschenrechtsproblemen fangen wir jetzt hier nicht an zu reden, aber das sind natürlich alles Themen, damit aufkommen würden und selbst die Struktur in sogenannten entwickelten Ländern wie Deutschland nicht ausreichend funktioniert, um den Atommüll zu ver- und zu entsorgen. Wie soll das dann in Ländern wie Afrika aussehen, ne? Und wie soll das mit einer Geschwindigkeit funktionieren, die uns hilft, die Klimakrise zu bewältigen? Es ist einfach, man kann es getrost als unmöglich bezeichnen. Und es gibt ja da viele. Ja, innerhalb der Atomlobby war ja zum Beispiel Bill Gates jemand davor, der uns versucht hat zu erzählen, dass wir sehr, sehr viel Geld in sogenannte neue Konzepte, wunderbare Technologien wie SMRs und so weiter investieren müssen. Und das ist halt auch ein Teil, der in dem Report aufgegriffen wird, weil es ist auch sowas, was halt total gehypt wird und wo natürlich auch PolitikerInnen, Energieministerinnen und so weiter gerne darauf aufspringen, weil es halt als Lösung präsentiert wird. Und das ist halt auch ein Teil dieses Reports, wo halt auch dann zum Beispiel der World Nuclear Industry Status Report sich auf den bezogen wird, um mal die Kluft zwischen dem Hype und der kleinen modularen Reaktoren und der Realität darzustellen, die halt absolut wichtig ist. Wie weit das alles auseinander ist und wie lange sowas dauern wird zu entwickeln, das sind alles keine Lösungen, die man im Zusammenhang mit der Klimakrise halt eben als Lösung präsentieren könnte. Und was halt Bill Gates da gesagt hat mit seinen Wundertechnologien und dem ganzen Geld, was da investiert werden müsste, da hat halt, und das wird auch in diesem Report mit aufgenommen, das Buch von Professor Jacobson, das heißt No Miracles Needed, der halt sehr, sehr detailliert und sehr gut das auseinander nimmt, dass wir das auf viel einfachere, viel bessere, viel schnellere Möglichkeiten mit erneuerbaren Energien hinbekommen. Gerade in Ländern wie Afrika, wo es gibt kein Stromnetz. Also wie will man ein Großkraftwerk installieren mit einer Geschwindigkeit, die uns bei der Lösung der Klimakrise helfen soll, ohne große Netzstrukturen zu
Genau,
haben,
weil
die man
Atomkraft
ja bräuchte.
ist ja eine zentralistische Energiequelle, die dann vollkommen abhängig ist davon, dass die Distribution auch reibungslos und großflächig funktioniert. Und du sagst das ganz genau, für Afrika wären ja dezentrale Lösungen wirklich einfach zu bewerkstelligen.
Viel einfacher auf jeden Fall, ja. Und das ist halt auch was, was unsere Mitstreiterinnen in dem Zusammenhang wollen, weil es ist ja auch eine Sache, wie wenn man über Entwicklung redet, wenn dann die Großkraftwerke von Rosatom gebaut würden, die ja das sogenannte Rundum-Sorglos-Paket anbieten. Wir bauen euch das Kraftwerk, wir liefern euch die Brennelemente, wir nehmen Atommüll zurück, ihr braucht nur den Strompreis zu bezahlen sozusagen. Wo ist dann die Entwicklung in dem Land selber, wenn das Geld alles in Konzerne geht, die aus dem Ausland kommen? Und das sind halt auch Dinge, die in dem Zusammenhang wichtig sind, wie man, also die ganze Entwicklungssituation in Afrika ist einfach lokal und mit kleineren Einheiten viel, viel besser zu bewerkstelligen. Was ich auch gerne in dem Zusammenhang noch erwähnen würde, ist also die viel schnellere Möglichkeit, da betrifft es jetzt schon vorhandene Kohlekraftwerke, die es ja in Afrika, in Südafrika gibt. Es gibt da Claudia Kempfert war daran beteiligt, unter Switch Coal kann man das finden, switchcoal.org im Internet, wo halt dargelegt wird, wie schnell man Kohlekraftwerke mit erneuerbaren Energien austauschen kann und einfach immer wieder im Zusammenhang mit der Zeit, die man dafür braucht, die mit Atomenergie niemals zu erreichen ist.
In Fokus International bei Radio Dreieckland hörtet ihr: Die Atomlobby greift nach Afrika. Ein Bericht von der UN-Vorbereitungskonferenz in Bonn zur COP30 von Günter Herrmeier vom Freien Radio Freistadt in Österreich. Das war der erste Teil des Berichts. Den zweiten Teil könnt ihr in der nächsten Ausgabe von Fokus International in 14 Tagen hören.